Werbung.
Iswas Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Die Steiermark, Steiermark.
Ja, der Hase hat geübt heute Nacht.
Hier sind wir, zweite Folge Roadtrip durch die Steiermark. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind jetzt gerade gestartet vom Dorfhotel Meier. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass wir wirklich einen grandiosen Abend da hatten.
War toll. Das hat wirklich
Junge, Stefan und Lisa
machen einen tollen Job. Feinstes Essen, unfassbare Herzlichkeit. Sehr schön.
Absolut. Dicke, dicke Empfehlung von uns. Dorfhotel Meier. Also das, was wir da kulinarisch gestern vorgesetzt bekommen haben, das ist, also da stimmte alles, bis, also sogar der Kaffee heute Morgen.
Der schmeckt immer noch.
Und apropos Kaffee, wir sind auf dem Weg zu einer Kaffeerösterei und sind sehr gespannt. Der Tag heute wird einiges bringen. Es ist ein bisschen bewölkt, regnerisch, soll besser werden, kratzt uns aber nicht, denn wir sind eh die meiste Zeit am Vormittag unter Tage heute.
Genau, wir sind im Salzbergwerk.
Ja, da wird's und Frau Poletto ist schon wieder busy. Na komm, geh du mal ran. Ich erzähle unseren Hörern noch ein bisschen, was uns heute erwartet.
Sorry.
Ja, überhaupt kein Problem, Frau Poletto. Es klang ja gerade schon an. Gleich gibt es erstmal frisch gerösteten Kaffee. Wir sind auf dem Weg nach Pruggern, dazu gleich mehr. Ansonsten haben wir im zweiten Teil unserer Genussreise durch die Steiermark von unseren Freunden vom Steirischen Tourismus und Standortmarketing einen pickepackevollen Terminkalender bekommen. Wobei, man müsste das und sollte das eher Erlebniskalender nennen. Wir werden in dieser Folge euch mitnehmen, wenn wir in ein Salzbergwerk einfahren, in die Salzwelten Altaussee im Salzkammergut. Wir werden uns ein uraltes Handwerk anschauen und uns auch selbst darin probieren, im Seidenhanddrucken. Dann lernen wir eine Frau kennen, die mit ihren Adleraugen und spitzen Pinseln Knöpfe bemalt. Mini, mini, mini klein, die Knopferl-Uli. Wir werden auf dem Wasser frühstücken, in einem Boot, auf einem See. Sowas Schönes haben Conny und ich definitiv noch nie gemacht. Und zum krönenden Abschluss wartet auf uns eine Führung durch die größte Klosterbibliothek der Welt mit Pater Egon, der uns im Anschluss auch noch zur Weinverkostung im Kloster einlädt. Es wird also wieder nicht nur aufregend in den nächsten Minuten, sondern auch unheimlich lecker. All unsere Stationen könnt ihr ganz entspannt nachvollziehen, wenn ihr im Anschluss in die Shownotes schaut. Also, stärken wir uns jetzt erstmal mit einem guten Kaffee in einer kleinen, feinen Kaffeerösterei direkt am Fuße des Dachsteins. Elisabeth Hutegger begrüßt uns dort und weiht uns erstmal ein, woher sie ihren leckeren Kaffee überhaupt bekommt, denn am Dachstein wird er wohl nicht wachsen, oder?
Also der Kaffee würde wachsen ab 700 Höhenmetern und das wäre eigentlich vom Anbaugebiet her wäre es optimal. Das Problem ist nur, dass es so aufwendig, der Anbau des Kaffees, und wir beziehen unseren Kaffee von einer großen Importeur, der heißt Mare Terra. Ist weltweit einer der besten Kaffeehändler, die es gibt, und wir können immer wunderbar gleichbleibende Qualität unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das heißt, die sitzen in Spanien und haben über die ganze Welt verstreut Kaffeeplantagen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und den jetzt, den ihr da trinkt, das ist der Äthiopier, kommt eben aus Äthiopien, ist einer der ursprünglichsten Anbaugebiete der Welt und hat ein bisschen eine fruchtige Note.
Mhm. Conny, man macht sich gar nicht klar, was für eine Verantwortung ein Kaffeeröster hat, weil es hängt ja oft vom Kaffee ab, wie man in den Tag startet. So ist es zumindest bei mir.
Das stimmt. Also du meinst, die Verantwortung ist noch größer als ich als Köchin in der Küche. Ich bin erst abends tätig.
Scheiß Kaffee, scheiß Tag. Ja. Bei mir war es oft so. Ich habe früher gar keinen Kaffee getrunken, bin dann durch Frühsendungen dazugekommen, weil ich einfach irgendwie wach werden musste.
Klar.
Warst du schon immer eine Kaffeetrinkerin?
Ja, ich habe eigentlich relativ früh angefangen mit Kaffee, aber ich war früher diese Latte Macchiato-Fraktion.
Boah, so einen halben Liter warme Milch morgens.
Ganz furchtbar und auch mit Zucker. Und dann war ich eigentlich den ganzen Tag schon satt nach zwei Latte. Ja. Und jetzt trinke ich am liebsten ganz, ganz puren Americano ohne irgendwelchen Schnickschnack, keine Milch, kein Zucker. Und plötzlich schmeckt der auch ganz anders. Das ist so ein bisschen wie mit Schokolade, finde ich. Ja. Also wenn man irgendwie anfängt mit Kinderschokolade, ja, die einfach nur Zucker ist, und sich dann langsam in die Sphären der bitteren, kakaohaltigen Schokoladen probiert, merkt man plötzlich, was Schokolade eigentlich bedeutet. Und so ähnlich ist es auch beim Kaffee.
Ja, wo sie recht hat, hat sie recht. Wobei es sicher noch was ganz anderes ist, wenn man berufsmäßig Kaffee trinkt. Wie zum Beispiel André, der ist eine echte Koryphäe in der Welt des Kaffees, ist Röstmeister, kommt aus der Ukraine und erklärt uns, dass wenn er Kaffee probiert, anders als beim Wein zum Beispiel, er auch immer runterschlucken muss. Denn das Entscheidende am Kaffee sei der Aftertaste, also der Nachgeschmack. Das sei die Visitenkarte des Kaffees.
If you not swallow, you don't feel aftertaste. And aftertaste, usually, this is like a visit card of the coffee. Usually, you even not find out this, but just remember how you taste the coffee. First, you just touch it with the tongue a little bit. Then it's on your mouth. Then you swallow it. And then you're like, it was good coffee. But after this, just after a few seconds, you stain with this coffee taste for half an hour or more. And this half an hour, it's exactly you like coffee or don't like, because first impression can cheat you. It's usually happened with the big commercial coffee. You smell it nice, you taste it nice, but then you have a feeling like something wrong with your mouth.
Also er sagt, man probiert ja Kaffee, indem man ihn erst mit der Zunge berührt, dann ist er im Mund und dann schluckt man ihn und dann sagt man, okay, das war jetzt guter Kaffee. Aber der Kaffeegeschmack, der bleibt ja so für eine halbe Stunde oder mehr und da entscheidet sich quasi, ob du den Kaffee magst oder nicht. Denn der erste Eindruck kann dich täuschen. Das passiert vor allem bei den großen kommerziellen Kaffeesorten, meint André. Der riecht gut, der schmeckt erstmal auch gut, aber dann merkt man, ja, da war irgendwas Komisches in meinem Mund.
Und ihr habt vier Qualitäten, ne?
Das ist gemahlen, das ist Morgengruß, das ist für Frühstückskaffee. Wir haben 30, 40 verschiedene Sorten. Das sind jetzt so die gängigsten. Einer der gängigsten, die da noch fehlt, das ist die blaue, das ist die Bergluft. Und was wir ganz speziell im Angebot haben, das hat der André gestern erst abgefüllt bzw. geröstet. Das war 42 Tage im Fass. Das ist im Whiskyfass gelagert.
Ach cool.
Oh, das vielleicht ist ja was für den Hasen. Oh, dann noch drüber reden.
Ein großer Whisky.
Before we go to the roastery, let's smell this coffee, how it smells when it's roasted, and then you will smell it when it's not roasted.
Okay.
Just a second.
Also den Unterschied, da hat er schon eine geröstete Variante und die noch im Rohzustand. Wird sehen, wie das unterschiedlich riecht. Leider kann man die Gerüche nicht so gut transportieren, oder?
Ja, das stimmt. Ja, im Podcast ist das schwierig, aber ich glaube, jeder kann sich natürlich vorstellen, dass Kaffee, der im Whisky-Fass quasi aromatisiert wurde, etwas ganz, ganz Feines ist, natürlich vor allem für Whisky-Liebhaber. Die kleine Rösterei Dachstein-Kaffee in Bruggern im Ennstal ist wirklich ein Kleinod, müsst ihr euch anschauen und vor allem mit allen Sinnen erleben. Man kann auch Seminare belegen, immer dienstags ist Tag der offenen Tür, da könnt ihr euch die Rösterei anschauen und auch Kaffee probieren. Wir schwingen uns jetzt wieder in unser Auto, fahren ungefähr eine Stunde in die Region Ausseerland-Salzkammergut, packen uns einen warmen Pulli ein, denn die nächsten Stunden müssen wir uns ganz kurz vom Sommer und den hohen Temperaturen in der Steiermark verabschieden, denn es geht unter Tage in das größte noch aktive Salzbergwerk Österreichs. Seit 1147 wird da Salz abgebaut, heute 400 bis 500.000 Tonnen pro Jahr, nicht nur über Sohle, sondern auch Natursalz. Und das Bergwerk beheimatete sogar einen alten Nazi-Schatz, deren Rettung Stoff für einen Hollywood-Blockbuster mit George Clooney, Matt Damon und Bill Murray war, aber dazu später mehr. Wir gehen jetzt erstmal rein und zwar mit dem stellvertretenden Betriebsleiter Sebastian, der uns alles Technische erklären kann und mit Harald, der super mit der Historie des Bergwerks vertraut ist.
Ja, wir sind jetzt im Steinberghorizont unterwegs. Der wurde 1319 aufgeschlagen. Wir gehen jetzt einmal 350 Meter durch den Kalk und dann erst kommen wir an die Salzgrenze.
Wo macht man die Lampe an?
Oben ist ein Knopf zum Draufdrücken. Da kommt zuerst ein starkes Licht.
So. Jawohl, perfekt. Ja, und damals im Mittelalter also hat man so lange gerade ausgegraben, bis man am Salz war. Und dann hat man die Lagerstätte erschlossen. Vielleicht ganz kurz, also seit dem Mittelalter klingt jetzt auch schon lange, aber in Hallstatt gleich ums Eck haben wir ja das älteste Salzbergwerk der Welt. Dort wird seit 7000 Jahren Salz abgebaut. Vielleicht fragt ihr euch, wie die Leute überhaupt wussten, dass hier drinnen Salz ist. gibt es eine ganz einfache Geschichte. Es treten leicht salzhaltige Quellen zutage. Und das haben schon die Jäger in der Steinzeit beobachtet, dass die Wildtiere besonders gern das Wasser getrunken haben. Und dann hat man vor 7000 Jahren in Hallstatt begonnen, diesen Quellen nachzugraben und hat das Salz trocken abgebaut. Das heißt, nur Gestein herausgebrochen und nach draußen gebracht.
So, das ist ja wie in einem Freizeitpark hier mit Musik und so.
Ja, das hat einen psychologischen Effekt. Viele Leute sind es nicht gewohnt, die Dunkelheit. Und das soll Mut machen.
Unbeschwertheit vorgaukeln.
Und es funktioniert.
Konnten die damals denn auch schon Sprengungen und so ein Kram alles machen? Oder war das irgendwie viel Handarbeit?
Das ist erst seit kurzem bei uns eigentlich. Ja. Wann Harry? Ungefähr 200 Jahre, würde ich sagen.
Ja, das,
mit Dynamit dann.
Genau, also das hier ist alles ein händischer Vortrieb. Und aus Urkunden wissen wir, dass der Vortrieb durch den Kalk, also bis man an Salz gelangt ist, ca. 10 cm pro Tag waren. Wenn man jetzt sagt 300 Meter, also das sind fast 30 Jahre, die man gebraucht hat, bis man überhaupt beim Salz war.
Krass. Wow.
Das sind jetzt 300 Meter
oder noch mehr? Noch nicht ganz. Wir kommen dann, da ist ein Schild, Salzgrenze. Da merkt man, wie sich das Gebirge verändert. Bei uns kommt das Salz nicht immer 100% rein vor, sondern es ist eine Mischung aus Salz, Ton und Gips und das nennen wir hier Haselgebirge. Sebastian, ich glaube, wir haben 60% durchschnittlich Salzgehalt.
Hier in Altersee 60 oder ein bisschen mehr als 60%.
Bisschen mehr als 60,
Salzgehalt. Das Holz, das man hier seitlich sieht,
ja,
ist ein Ausbau. Das stützt das Gebirge. Wenn die Gebirgsqualität nicht so hoch ist, viel Ton drinnen ist, dann muss man das stützen.
Das war generell, das ganze Salz kann man gut, also war ja eine abgeschottete Region, direkt dem Kaiserhaus unterstellt. Darum gibt es auch hier keine adeligen Familien, die originär aus dem Salzkammergut stammen. Und die Männer waren sogar bis zu den Napoleonischen Kriegen vom Wehrdienst befreit, weil die Salzproduktion für die Staatskasse so wichtig war.
Ah, hier ist die Salzgrenze.
Hier ist die Salzgrenze. Genau, da sieht man rötlich eben das Meersalz drinnen. Hier unten mehr Ton und das ist eben die Mischung aus Salz, Ton und Gips. Abgelagert wurde es ja vor 250 Millionen Jahren, also so alt ist unser Salz, ist vom Urmeer. Ein Teil wurde abgetrennt, das ist dann ausgetrocknet, von Sedimenten überlagert worden und durch die Alpenhebung ist dann nach oben gedrückt. Und Salzvorkommen gibt es viel eigentlich von, wo geht's los? Von
Bayern draußen, glaube ich, oder?
Bayern oder Hall in Tirol, genau, im Prinzip bis zum Wienerwald. Und rund um das Salz gibt es eine Tonschicht und die ist nicht wasserdurchlässig. Darum haben wir hier noch das Salz. Ja, gesamt sprechen wir hier im Berg, also auf verschiedene Horizonte verteilt, dass noch etwa 40 Kilometer begehbar sind. Da sind aber Teile dabei, also wo man nicht so schön aufrecht durchgehen kann. Ja, man kann fast einen Marathon laufen im Prinzip hierher.
Nicht schlecht, 40 Kilometer, meine Güte.
Ja, und wir werden es dann sehen, da sind wir in Bereichen unterwegs, die nicht beleuchtet sind. Also da ist halt richtig dunkel in einem Bergwerk. Ja, man merkt, hier verändert sich schon die Luft, das Klima. Wir haben gut 60% Luftfeuchtigkeit, 8 Grad Celsius, Sommer wie Winter. Und die salzhaltige Luft zirkuliert immer durch die Stollen.
Ist eigentlich ziemlich gesund, hier lang zu gehen,
ist
oder?
Ist gesund und auch konservierend.
Oh,
und das,
kann ich.
Das ja. Klima.
Also jetzt nicht für dich im Speziellen, für uns meine ich jetzt gut.
Ja, Sebastian ist 70, plus. Ich bin 80, also für das sind wir gut konserviert.
Wahnsinn, ja, wir benutzen dafür ja Alkohol.
Ja, das war natürlich nur ein Scherz. In Wirklichkeit haben Conny und ich einfach sündhaft teure und sehr gut wirkende Körper- und Gesichtscremes. Ich hatte euch ja noch einen geheimnisvollen Nazi-Schatz in diesem Bergwerk versprochen. Und genau an der Stelle, wo dieser Schatz versteckt war, sind wir jetzt angekommen.
Ja, in Salzwelten-Aldau, sie werden Berg der Schätze genannt. Einerseits das Salz und andererseits die Kunstgüter, die während des Zweiten Weltkriegs hier gelagert waren. Ab 1943 war man auf der Suche nach bombensicheren Lagerstätten und da hat man hier 8 Hallen quasi ausgebaut mit Holz und hat die Kunst aus ganz Europa, größtenteils Raubkunst, hierher gebracht. Jetzt die ganz, ganz Kurzfassung, zu Kriegsende wollten die Nationalsozialisten das Ganze sprengen, die ganzen Kunstgüter. Also Da reden wir von Michelangelos Madonna aus der Liebfrauenkirche in Brügge, vom Genter Altar, Werke von Vermeer, Rembrandt, also wirklich einer der größten Schätze, die jemals gesammelt waren. Hätte gesprengt werden sollen, die Bergmänner haben von dem Plan erfahren, sind 8 Kisten hereingebracht worden, mit, wo ist drauf gestanden, Vorsicht, Marmor nicht stürzen. Drinnen waren aber die Fliegerbomben. Die Bergmänner haben dann heimlich in die Kisten gesehen und haben die Bomben gefunden und haben gemeinsam mit der Salinenleitung den Plan geschmiedet, die Bomben aus dem Berg zu bringen und nur die Eingänge zu den Kammern zuzusprengen. Also das war die Geschichte dahinter und das ist passiert von 4. auf 5. Mai 1945 und genau am 8. Mai 1945 sind dann die Amerikaner hierher gekommen.
Es war wirklich ein Riesenaufwand, der da von den Nazis betrieben wurde, um die Kunst zu verstecken. Die Kunstwerke wurden in das Bergwerk gebracht, weil das Klima da sehr gut war, um die Werke zu konservieren. Und sie waren gut geschützt, denn über ihnen waren gut 100 Meter Gestein. Da hätte also kein Fliegerangriff Schaden anrichten können. Und außerdem war das Ganze gefühlt am Ende der Welt. Kein strategischer Punkt in der Nähe, also kurz und gut das ideale Versteck. Und wie ging es dann nach 1945 mit den Werken weiter?
Ja, von hier sind die Kunstwerke dann die meisten nach München gebracht worden nach dem Krieg. Da gab es einen Central Collecting Point for Stolen Art. Und von dort hat man entweder versucht, direkt die Eigentümer zu finden, was bei Werken von Michelangelo oder Genter Altar einfach war, aber bei vielen eben nicht. Also da gibt es heute noch Bestände. Und teilweise, wenn man wusste, die Sammlung wurde in Paris beschlagnahmt, hat man es der Übergangsregierung in Paris zurückgegeben. Die haben dann mehr oder weniger gewissenhaft versucht, die Eigentümer zu finden, waren oft auch nicht sehr interessiert daran, weil sie es in ihre eigenen Museen zeigen wollten. Ja, normalerweise hört man hier Bruckner-Symphonie, also es waren auch Originalpartituren eingelagert von Bruckner, aber auch von Mozart. Und es war wirklich ein Riesenschatz, der hier untergebracht war.
Ein Riesenschatz, der nicht leicht zu finden war. Ganz allgemein ist ja so ein Bergwerk echt wie ein Riesenlabyrinth, das auch offensichtlich für die, die dort arbeiten, gar nicht so leicht zu erschließen ist.
Sebastian, ich weiß nicht, mir wurde erzählt, dass die Bergmänner, die hier frisch anfangen, circa 2 Jahre brauchen, bis sie sich überall zurechtfinden.
Mit Sicherheit, ja. Ja. Vor allem in den alten Bereichen, ja, wie sie ausgedehnt sind, ja.
Das ist ungefähr so wie in den alten Funkhäusern vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, genau. Also wenn man einmal beim RBB durch die Gänge oder beim WDR gegangen ist. Das weiß man auch erst nach 2-3 Jahren.
Ja. Mir ist so gegangen im EU-Parlament in Brüssel.
Oh, das glaube ich.
Das ist ein wirklicher Labyrinth.
Krass, ja.
Umso besser, wenn man gut geführt wird. Und genau das wurden wir an dieser Stelle nochmal. Einen herzlichen Dank an Sebastian und Harald. Das war echt ein Abenteuer, in das ihr uns geführt habt. Ein großes Abenteuer war es zum Beispiel auch, diesen Fahrstuhl zu benutzen, der einen von Horizont zu Horizont bringt. Dazu muss man wirklich auch sagen, dass wir an Stellen im Bergwerk waren, zu dem jetzt der normale Besucher keinen Zutritt hat. Aber trotzdem lohnt sich ein Besuch auf alle Fälle. Wer also dieses Abenteuer unter Tage auch mal erleben möchte, klickt in die Shownotes. Da gibt es den Link zu den Tickets der Salzwelten, entweder in Altaussee, in Hallstatt oder in Salzburg. Wir düsen weiter und zwar nach Bad Aussee. Dort hatten wir nämlich einen Termin in einem kleinen schnuckeligen Lädchen von Uli Tafener. Die hat etwas neu erfunden, was wir alle kennen. Wir tragen sie jeden Tag, bei mir sehen sie eher unspektakulär aus. Uli hat eine echte Kunst draus gemacht und hat schon hunderte, was sage ich, wahrscheinlich tausende ihrer Kunstwerke an die Frau und auch an so manchen Mann gebracht.
Was ich hier mache, ich bin Miniaturmalerin und bemale in erster Linie Knöpfe. Ich habe natürlich jetzt mittlerweile auch schon andere schöne Stücke, die ich bemale. Also grundsätzlich male ich alles, was mir unter die Finger kommt, um ehrlich zu sein. Aber ja, mit Knöpfen hat eben alles begonnen. Und ich habe 2 Linien. Das eine ist Button Design, da male ich einmal auf 14 mm und das wird dann vervielfältigt. Und die andere Linie, das läuft unter dem Namen Aussea Knupferl und da ist alles direkt von Hand bemalt.
Bei und, Button Design. Wie macht man das? Also wie schafft man das so klein, das Malen?
Wie ich so klein male? Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, einfach das Auge für die Proportionen. Und somit Tinte? Gelingt mir das.
Ist das Tinte oder ist das irgendwie
hier male ich mit Acryl.
Spezialstift oder Acryl?
Acryl. ganz normale Acryl mit dünnen Pinseln. Meine Pinsel sind ungefähr so. Also das sind so meine hauptsächlichen, mit denen ich male.
Ah ja,
ich pack da einen aus, dass sie es ein bisschen besser sehen können. Und da geht es gar nicht so darum, dass das nur zwei, drei Härchen sind, wie oftmals angenommen, sondern es geht darum, dass der schön auf eine Spitze zusammenläuft.
Ja.
Und mit dieser Spitze kann man dann wirklich, wirklich Details rausholen und rausarbeiten.
Aber wie kriege ich denn so einen dünnen Stiel hier hin?
Na, Sie haben ja jetzt keine Farbe drauf.
Ja.
Und der ist ja trocken. Da ist er ja automatisch ein bisschen fluffiger.
Spannend.
Ich meine, ich kann das jetzt nicht
im Minuten sagen. Ist ja auch nicht so viel, ne? Die Fläche.
Die Fläche ist nicht sehr groß, aber man muss natürlich sehr detailgetreu malen. Das ist auch der Schlüssel für die Miniaturmalerei im Grunde genommen, weil man denkt sich oft, okay, das ist eh so klein, das sieht man nicht. Mhm. Ja, das ist ein Irrglaube, weil je detailgetreuer man malt und wenn es auch nur ein kleines Pünktchen ist, was noch dazu gehört, das gehört dazu.
Mhm. Klar.
Haben Sie mal gezählt, wie viele Sie bis jetzt in Ihrem Leben bemalt haben? Wie viele Knöpfe, Ohrringe, Umhänger, was auch immer?
Nein, habe ich nicht. Aber ich bin immer wieder absolut erstaunt, was sich alles so ausgeht in meinem Leben. Weil ich, wenn ich auf Facebook zum Beispiel meine ganzen Bilder vom Geschäft, also da habe ich am Anfang natürlich alles gepostet, was ich so gemacht habe, außer eben, wenn jetzt Auftragsarbeiten waren. Dann mit Abstimmung des Kunden. Aber wenn ich das so durchscrolle, es ist unglaublich, was sich da alles findet wieder und was ich auch schon wieder vergessen habe, weil es einfach ein paar Jahre aus ist. Und ja, also unglaublich, wie viel. Oh.
Nicht mehr zählbar, offensichtlich.
Aber nicht mehr, ja genau, das wollte ich eigentlich damit sagen.
Tja, und da Conny ja ausgewiesene Knopffetischistin ist, das hatten wir ja schon letztes Jahr auf unserer ersten Steiermark-Reise festgestellt, hat sie auch bei Uli im ganz großen Stil geshoppt. Ihr könnt euch die Sachen natürlich auch mal angucken. Wir verlinken Ulis Webseite gern und wenn euch was gefällt, dann einfach in ihrem Shop bestellen. Und weil wir schon mal da waren in Bad Aussee, sind wir einfach noch ein paar Schritte weitergegangen, um noch eine Handwerkskunst kennenzulernen, und zwar die Seidenhanddruckerei. Seit über 30 Jahren macht die Familie Wach das schon, verarbeitet also edle Rheinseide zu farbenfrohen Trachtentüchern und edelster Meterware. Und das alles in einem historischen Haus in der Bahnhofstraße, das 400 Jahre alt ist und in dem uns Marietta Wach begrüßt und uns das Handwerk erst einmal erklärt.
Wir sind eine Seidenhanddruckerei. Das heißt also, fast alles, was wir machen, ist reine Seide. Was Sie da sehen, das, der weiße Streifen da, das ist immer unser Grundmaterial. Also wir haben nie etwas Eingefärbtes, außer also was man da Schals oder so sieht. Aber alles, was Seide ist, ist immer weiß. Und dann lässt sich unsere Arbeit mit ihrer eigentlich sehr gut vergleichen. Wir müssen in der Früh immer neues Material, frisches Material bereitstellen. Das heißt, es wird bei uns jeden Tag die Farbe neu gemischt. Da wird nie irgendeine alte Farbe genommen, sondern das wird immer neu gemischt. So wie Sie Ihre Sachen zum Kochen frisch brauchen, brauchen Sie mir auch, weil es einfach verderblich ist. Da haben wir eine Emulsion, die ist da in dem großen Kübel drinnen. Das ist so quasi unser Hausgeheimnis, das wir uns anmischen. Und in diese Emulsion kommt dann ganz teelöffelweise die Farbe hinein. Also wir haben keine großen Häfen, wo rot, blau, grün drinnen ist, sondern alles, was an Farbe ist, ist da hinten in dem kleinen Kasten. Und das wird eben immer neu gemischt und immer eigentlich extra für die Kundschaft gemischt. Also zu uns kann jemand kommen und sagen, ich habe jetzt da ein rosa Dirndl und da will ich ganz genau das Rosa dazu. Da machen wir das, so gut es uns gelingt. Also so wie Sie auf Wunsch wahrscheinlich kochen müssen, so machen wir das auch eben gern auf Wunsch, weil das einfach dann eine individuellere Sache ist, die man nicht so leicht kriegt. Das ist ja ganz selten, dass man so eine Handarbeit sieht. Und da sehen Sie eben im Druck schon, der schaut da relativ einfach aus, aber wenn Sie da bei der Seide schauen, das muss alles zuerst ganz genau eingeteilt werden und dann wird Strich für Strich die Farbe gedruckt. Mit glattbödigen Holzmodel wird praktisch die Farbe immer, das wird zuerst aufgestrichen, so wie Sie es da bei der Christine sehen, und wie ein Stempelkissen kommt das, dann wird das eingetaucht, aufgedruckt, wieder eingetaucht, wieder aufgedruckt und dann wischt man einmal drüber, damit das alles relativ glatt wird. Mhm. Also es soll so glatt wie möglich werden, also nicht allzu viele Schattierungen, was einem natürlich nicht unbedingt gelingt. Man sieht dann da so ein bisschen, wie der Mugel zusammenstößt. Mhm. Und da wischt man ein bisschen drüber. Das ist aber dann das Markenzeichen der echten Handarbeit, muss man sagen. Eigentlich, das sollte man suchen, weil sonst hat man gleich einmal einen Maschinendruck, der auch schön ist, aber es ist natürlich keine Handarbeit. Nicht? Nee. Und dann kommt eigentlich die schönste Arbeit, das heißt, es kommen dann die Molen drauf. Und das sind, in dem Fall ist das ein geschnitzter Model und das ist ein Messing, das eingestochen ist. Und das wird dann eben auch genauso angesetzt, aufgedruckt. Und da sehen wir es gar nicht so genau, da zeige ich Ihnen jetzt einen schönen, beziehungsweise einen anderen eigentlich, einen richtigen gestochenen Model.
Boah, ja.
Und der hat an den Ecken so Distanzpunkte und mit denen setzt man an und versucht ein fortlaufendes Muster zu erzielen. Und die gestochenen Modeln, die gibt es natürlich nicht mehr. Da müssen wir unsere alten Bestände uns ganz, also das wirklich bewahren. Sowas, das macht ne? niemand mehr. Da haben wir noch zwei Herren in Ostdeutschland gehabt, die sind beide jetzt, also einer ist gestorben, der andere ist über 90, also da geht nichts mehr. Und wir müssen mit dem Bestand, den wir da haben, auskommen.
Wahnsinn.
Und die waren auch damals seinerzeit noch sehr teuer, wie die auch noch in Österreich gemacht worden sind. Ja. Also ich erinnere mich an den Model, den wir in Österreich gekauft haben, noch in Vorarlberg, vor 40 Jahren, hat der Model 28.000 Schilling gekostet. Mhm. Also das war extrem, extrem viel und heute ist einfach unbezahlbar. Und alles, was da ist, das ist eigentlich ein unbezahlbarer Schatz, auf dem man wirklich sehr aufpassen muss, sehr genau auswaschen, mit Druckluft, da man das Wasser raus, damit da ja nichts passiert dabei.
Also diese Model, quasi diese Stempel, mit denen man die tollen Muster auf die Stoffe zaubert, sind der ganze Schatz der Seidenhanddruckerei. Wirklich sehr viele alte, kunstvoll detailreich hergestellte Werkstücke, die eben als Vorlagen keiner mehr herstellt, da es ja kaum noch solche Handwerksbetriebe gibt. Allerdings hat Marietta Wach Glück, denn der Sohn hat die Druckerei übernommen, schon vor 10 Jahren. Und das heißt, das Handwerk wird zumindest in Bad Aussee bestehen. Für mindestens eine weitere Generation. Conny wäre sicherlich auch noch eine Option zur Weiterführung des Handwerks, denn sie durfte sich selbst versuchen, hat eine richtig gute Figur dabei gemacht. Sie hat zwar keine Seide bedruckt, aber dafür, weil es so schön zu ihr passt, ein Geschirr- bzw. Küchenhandtuch.
Möchten Sie irgendwas Besonderes draufdrucken?
Tja.
Wir machen meistens so. Ja. Ein paar Türe drauf und dann machen wir in der Mitte noch ein Streusel und dann könnten Sie auch Ihre Initialen hineindrucken, wenn Sie das wollen.
Das finde ich super.
Ja, machen? Ja. Wollen Sie das machen?
Gerne.
Dann suche ich da einmal, da brauchen wir jetzt ein CP, oder?
Genau, ja. CP.
Welche Farbe möchten Sie?
Ich liebe ja Blau, ne?
Blau.
Haben wir Blau da?
Haben wir alles da, ja.
Wunderbar.
Oh ja, das ist ja ein Lava-Blau. Ja.
Ja. Das?
Ja.
Johann, bei dem müsste jetzt das Ohr klingeln, bei Johann.
Ich gehe weg.
Und kann man diese Stempelkissen, die kann man immer wieder benutzen, oder?
Genau. Und Sie haben den Model sich ausgesucht. Den
da oder was hätten Sie gerne
getroffen? Der sieht schon toll aus.
Ja, und mit dem hat es auch wunderbar funktioniert. Ein Signature-Geschirrhandtuch, weiß mit blauen, selbstgedruckten Mustern und den Initialen CP für Conny Poletto. Das hat sie echt gut hinbekommen. Zumindest ausbaufähig.
Sehen Sie, und es hätte vielleicht ein bisschen weiter umgekehrt, aber das weiß kein Mensch.
Nee, klar, das war, also das hatte ich jetzt extra so gemacht.
Ja, wunderbar, okay, sehr gut. Sehr gut.
Ich wollte es einfach ein bisschen individueller machen.
Natürlich.
Das ist eigentlich eine Premiere, das haben wir noch nie da. dass wir wen drucken lassen haben.
Ja, das, geht auch, das macht man auch noch nur, nie. Wenn überhaupt mit Köchinnen.
Genau, das wollen genau das wollen wir auch denkt.
Okay, wann kann ich anfangen?
Sie bleiben gleich da.
Okay, super. Probezeit 6 Monate oder können wir da noch was machen?
Da machen wir noch was, okay. Auf alle Fälle.
Tja, da wird man seinen Podcast-Partner schneller los, als einem lieb ist. Aber nein, Conny würde ich doch nie hergeben. Unser Koch-Olymp war glücklich und wir konnten uns entspannt in unser nächstes Quartier für eine Nacht begeben. Wir bleiben in Bad Aussee und schlafen im Podenhaus der Familie Paradeiser. Ein historisches Gebäude, das erst vor kurzem aufwendig renoviert wurde, hat erst im letzten Jahr wieder eröffnet. 11 wunderbare Apartments und Gästezimmer gibt es in den historischen Mauern mit einer wunderbaren Belle-Etage, die alle nutzen können. Ein tolles Konzept mit einem großen Kaminzimmer als Wohnzimmer für alle. Man kann den tollen Garten nutzen. Die Gemeinschaftsküche, der Kühlschrank ist immer super gefüllt. Man nimmt sich, was man braucht und macht einfach nur Striche. Und so funktioniert auch die Bar mit edlen Bränden, mit Whisky und so weiter und so weiter. Das ist also ein super Mix zwischen regionaler Gemütlichkeit und zeitgemäßer Gastlichkeit. Perfekt gelegen im Zentrum von Bad Aussee, also ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in das Ausseerland oder das Salzkammergut. Gegessen haben wir abends übrigens ganz vorzüglich auf der Geigeralm bei Eva und Dominik. Dominik, geboren und aufgewachsen in Bad Aussee, stand mit Alfons Schubeck und Alfred Friedrich am Herd, also München, Frankfurt, bis nach Singapur hat es ihn unter anderem verschlagen. Und Eva, die Sommelier, aufgewachsen im Schwabenland, die Zirbelstube und das Tantris ihre Station und dann das La Fleur, wo sie ihren Dominik kennen und lieben lernte. Kulinarisch können wir euch versichern, eine 12 von 10, die Geigeralm, wirklich ein absolutes Traumerlebnis. Bitte, bitte, bitte geht dorthin, wenn ihr in der Region seid. Ihr werdet es nicht bereuen. Und so sind wir glücklich und mit wohligem Gefühl im Bauch in unsere Betten im Podenhaus gefallen, um den nächsten Tag gleich wieder mit Essen zu beginnen. Wir hatten gut geschlafen, wir waren fit für unseren letzten Tag unseres Steiermark-Roadtrips und der startet ziemlich außergewöhnlich mit Frühstück auf dem Wasser, nämlich auf einer Plätte auf dem Grundlsee und mit Astrid.
Astrid, sag uns, was wir jetzt vorhaben. Es ist ja wundervoll bei dir.
Ja, wir starten jetzt über den frühmorgendlichen Grundlsee auf einer Fuhr bzw. einer Plätte. Das sind die traditionellen Holzboote der Region. Und ja, es ist mir eine Freude, euch fahren zu dürfen und ein bisschen rudern zu dürfen sogar.
Wow.
Meine,
also man kann wirklich schlechter frühstücken, ne?
Man kann absolut schlechter frühstücken. Wir sagen immer, es ist schon einer der schönsten Orte zum Frühstücken. Definitiv. Und vor allem der frühmorgendliche Grundlsee hat einfach die Eigenschaft, es ist noch kaum jemand unterwegs. Das erste Schiff hat abgelegt mit ganz wenigen Touristen. Eine Schwimmerin hat erst ihre Bahnen gezogen. Und ansonsten sind wir da einfach alleine.
Ja, super. Wahnsinn. Und es ist alles mit dabei, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Säfte, Sekt, Wurst, Lachs, Eier, leckere Brote, Brötchen oder wie nennt man das bei euch?
Bei uns sagt man, es ist ein Gebäck.
Gebäck, so. Dann wollen wir auch das richtige Wort in hier haben. Also es wird genial. Kaffee ist natürlich auch schon da. Legen wir los oder legen wir ab?
Genau, in dem Fall legen wir ab. Ja.
Astrid ist eine erfahrene Plättenruderin. Sie hat das gelernt von ihrem Ruderlehrer. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
Die Rudertechnik bei einer Plätte ist ein bisschen eigen, weil wir natürlich auf einer Seite rudern. Es wird ganz gern verglichen mit den Gondeln zu Venedig.
Ja, stimmt.
Bei denen ist das Ruder allerdings ganz lose. Und wir haben da so mehr oder minder einen Ring, worin sich das Ruder frei bewegen kann. Okay. Und ich sage immer Anfänger, und da habe ich auch dazugehört, fahren am Anfang ganz einfach im Kreis.
Ja. Naja, auch nicht schlecht.
Dann lass mal Karussell loslaufen.
Genau. Ja, ist die Allgrad.
Im Kreis sind wir zum Glück nicht gefahren. Unsere Tour startet am Seehotel, das ist das erste Haus am Platz, und geht raus auf den See. Ideale Gelegenheit, erstmal was zu essen, wobei ich mir gleich schon am Anfang meinen ersten Fauxpas geleistet habe, nämlich in der Bestimmung des Fischs, der da auf unserem kleinen, feinen Buffet auf uns wartete.
Ich habe das fälschlicherweise gerade als Lachs bezeichnet.
Saibling.
Ja, ja.
Claro. Hallo, wir sind
wie dumm von mir, ne?
Im Süßwasser unterwegs. Ah.
Genau. Sag niemals Lachs zum Saibling.
Na ja, okay. Entschuldigung.
Wobei es nicht falsch ist.
Er gehört zu den Salmoniden.
Na. Genau.
Das sind ja die von den Salmonellen, ne?
Ja, genau. Beste Urlaub auf die Schnelle ist eine Salmonelle.
Das ist, wir sind auch ein Bildungspodcast, das darf man nicht vergessen. Wunderbar. Das kann man hin und wieder mal einfließen lassen, oder?
Also sagen wir nicht, das ist ein Salmonide, es ist ein lachsartiger Fisch, der Saibling. Hm. Und der spielt übrigens in der Region auch eine richtig große Rolle.
Mhm. Das haben wir schon gemerkt.
Das Wappen in Badersee zum Beispiel ist ganz lustig, geziert von einem Salzfass, golden, und zwei goldenen Saiblingen. Mhm. Weil das einfach, ja, was hatte die Region früher, oder? Die Fischerei war immer wichtig. Wer sich da ein bisschen umschaut, wird relativ schnell merken, Landwirtschaft ist, ja, bedingt möglich, die Almlandwirtschaft spielt eine große Rolle, aber ja, umso wichtiger war da immer die Fischerei.
Bleibt nur noch zu klären, warum das Boot, auf dem wir da so friedlich in den Morgen schippern und schlemmen, eigentlich Plätte heißt.
Ja, also die Plätte wird in der Region ja eigentlich Fuhr genannt. Und von der Fuhre kommt das halt Fahren der Tiere, also des Viehs, von Material aller Art, aber auch Heuernten. Auf anderen Seen ging es um Salz. Da wurden die Fuhren auch für die Holztrift verwendet. Also zu Zeiten, wo die Saline einfach sehr, sehr viel Holz benötigt hat, wurde das von weit her gebracht. Da waren die Plätten wahnsinnig wichtig. Und die Berufsfischer, also die machen das schon seit ewigen Zeiten so, dass von der Plätte ausgehend ein Zugnetz gelegt wird. Und so werden die Saiblinge geholt.
Und ins Boot gezogen. Sogar gefischt.
Okay. Genau, das ist nach wie vor so. Also die Berufsfischer der österreichischen Bundesforste verwenden immer nur eine Fuhr, eine Plätte, ein bisschen größer wie die hier, zum Fischfang im Herbst, zum sogenannten Lechfischfang.
Mhm. Wieso, was heißt Lechfischfang im Herbst? Was ist da?
Der Lechfischfang, also ableiten tut sich das nicht von Lech am Adelberg, sondern vom Laich der Seesaiblinge. Und da geht es darum, den Seefisch zu fangen. Der Saibling ist ein Herbstlaicher, also ein Spätlaicher, sagt man. Wenn es richtig, richtig unangenehm wird am See, dann ist der Saibling am Start, unter Anführungszeichen. Und da wird er abgefischt, abgestreift und dann hat man die Eier für die Nachzucht. Dem Fisch passiert dabei nichts, der wird zurückgesetzt in den See. Also man schont dadurch den natürlichen Bestand im See, hat aber gleichzeitig die Nachzucht. Und man romantisiert das immer gerne ein bisschen mit dem Wildfang aus dem See, aber die Wahrheit ist einfach, was ihr jetzt gerade am Teller habt, den Saibling aus dem See, gibt es in sehr, sehr, sehr kleinen Mengen. Und wir sagen immer, an einem starken Wochenende im August wäre der in der Gastronomie der Region an einem Wochenende zusammengegessen.
Ja.
Also das ist einfach, die Menge kann man nicht aus dem See holen, wäre auch nicht gut fürs Ökosystem.
Nee. Klar.
Ja, das ist auch nachvollziehbar. Aber Stichwort Gastronomie der Region. Bei dem Anblick der schönen Anwesen direkt am See hatte doch Frau Poletto noch die ideale Idee zum Ausbau meiner kulinarischen Karriere.
Aber du könntest ja deine angefangene Kochkarriere, könntest du ja hier fortsetzen.
Das stimmt.
Machst eine kleine Ausbildung bei mir. Eine kleine haben wir ja schon angefangen. Die war ja schon ganz erfolgreich.
Und dann geht's jetzt. Also nur ausbaufähig. Und dann?
Also du bist natürlich sowieso schon mal ein grandioser Gastgeber und das mit dem Kochen kriegen wir auch noch hin.
Das stimmt.
Und immer wenn was daneben geht, dann fängst du einfach an zu singen.
Genau. Ja, so in der Tradition dieser alten Filme, ne? Hier Wolfgangsee, das weiße Rössel und so. Der blaue Elefant am Grundlsee. Da würde ich dann so eine Filmproduktion auch noch machen, so einen Heimatfilm erstmal vorausschicken. Dann würden wir das Ding bekannt machen und dann würden die Touristenbusse vorfahren. Und dann gäbe es Menü und zwischendurch singe ich.
Ja.
Und wieder eine Geschäftsidee geboren.
Da machst du Freunde.
Sensationell, ich glaube auch. Wie würden mich die Kolleginnen und Kollegen hier aufnehmen? Die würden mir wahrscheinlich die Hundekacke vor die Tür legen.
Großartig. Wobei man sagen muss, die Gegend ist nicht, nicht verschlossen oder nicht so verschlossen, wie man vielleicht meinen sollte. Weil eigentlich von Kaiserszeiten an war der Fremde, der Gast, normal. Und auch der Austausch mit ganz vielen Künstlern, die dann zur Sommerfrische ins Seeland gekommen sind, hat glaube ich, was mit den Menschen der Region gemacht. Mhm. Und man ist da eigentlich tendenziell ein bisschen offener, wie man vielleicht denken sollte.
Ja, weil die alle halt auch wieder gegangen sind. Ich würde ja bleiben.
Ich glaube, es gab da ganz viele, also am Alterseersee sind es eher die Literaten, am Grundlsee waren es mehr die Schauspieler, die dann mit ihren Familien teilweise auch geblieben sind.
Okay.
Ja, es ist eine Region zum Bleiben, definitiv. Es ist am Grundlsee schon fast kitschig schön und dabei meine ich das Wort kitschig nicht im geringsten abfällig, sondern im Sinne von, es ist wie gemalt. Auch wenn wir gern geblieben wären, wir mussten weiter zu unserer letzten Erlebnisstation, nämlich zu Pater Egon, zur alten Klosterbibliothek des Benediktinerstifts Admont. Im wahrsten Sinne des Wortes wunderschön.
Der Admonter Bibliothekssaal ist als das achte Weltwunder auch bezeichnet worden. Es ist der größte Bibliothekssaal den Ausmaßen nach der Welt. Zumindest das hat uns noch niemand widersprochen. 70 Meter lang, 12 und 14 Meter hoch, ca. 70.000 Bücher hier im Saal. Aber das sind also alles schon Drucke. Die Handschriften sind natürlich noch extra. Und das älteste Stück, das wir haben, ist ein Bibelfragment aus dem 8. Jahrhundert. 1074 ist also das Kloster gegründet worden vom Erzbischof Gebhard von Salzburg, gestiftet aber von der heiligen Hemma von Gurk. Also eigentlich der Wille, ein Kloster hier zu bauen, geht auf eine Frau zurück.
Sind das in erster Linie biblische Schriften oder was ist der Inhalt hier?
Nein, also wir haben alles, was es an Wissen der damaligen Zeit gegeben hat, ist hier versammelt. Und wir befinden uns auch hier jetzt im profanen Teil. Wir sehen also hier die Medizin, die Philosophie, die weltliche Geschichte. Und es ist so, dass das Deckenfresko, das Thema des Deckenfreskos immer zusammenpasst mit den Büchern, die darunter stehen.
Ah, okay.
Die Deckenfresken sind von Bartolomeo Saltomonte und er hat sich auch hier verewigt. Im Alter von 76 Jahren hat er im Jahre 1776 das vollendet. Die Schnitzereien stammen von Josef Stammel, der Haus- und Hofschnitzer des Stiftes. Und wir haben also über den Tür, das Relief ist König Salomo und der Besuch der Königin von Saba. Und es geht da um diesen Streit, dass zwei Frauen um ein Kind streiten. Und König Salomo sagt dann, dass so ist und keine gibt nach. Dann teilen wir das Kind und jede Frau bekommt die Hälfte. Daraufhin verzichtet die wirkliche Mutter, ein Symbol der weltlichen Weisheit, deshalb eben hier die weltliche Literatur.
Wer hatte hier früher Zugang? In erster Linie nur die Einwohner?
Also zu Beginn waren es die Mönche. Es hat ja auch eine eigene Schreibschule hier gegeben. Zu Beginn, also es ist zwar von der Gründungsabtei von St. Peter, sind Schriften natürlich mitgekommen, unter anderem auch die Vita Gepardi. Und da steht also drinnen, dass Admont der geeignetste Platz für ein Kloster ist, weil die Berge so hoch sind, dass die Blicke der Mönche nicht in die Weite schweifen können, sondern nur gegen Himmel. Er hat natürlich nicht gedacht, dass sich so etwas ändern wird.
Was auffällt, ist, dass es relativ warm hier drin ist. Und
ja, es ist also nicht klimatisiert. Es bleibt immer gleich. Also so wie die Temperatur ist, so lassen wir. Es wird auch im Winter nicht geheizt.
Aha.
Ja, zum Fußboden. Der Fußboden zeigt immer wieder die Raute und die Raute ist das Admonter Wappen. Also die rote und die weiße Raute ist das Wappen von Admont. Wenn man jetzt schaut, drei Rauten ergeben einen Würfel, sechs Rauten einen Stern und wenn man flächig schaut, sind es Stufen.
Schön.
Er ist toll.
Das gaukelt so eine Dreidimensionalität
vor, wenn man
so raufguckt. Ja.
Gut, der interessanteste Bücherkasten ist der letzte da hinten. Da sind nämlich alle die Bücher hineingekommen, wo man nicht gewusst hat, wo man sie einordnen soll. Und deshalb steht Mischkulanz oben.
Eine gute und interessante und spannende Mischung wahrscheinlich.
Ja, genau. Wenn wir schauen, gibt es natürlich auch auf der Galerie Bücher. Und da kann man sich natürlich fragen, wie kommt man jetzt da hinauf? Es ist ein spätbarocker Saal. Man wollte also die Einheit dieses Saals nicht durch eine Treppe zerstören. Und deshalb hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Hier sind keine Bücher, sondern dahinter ist die Türe und eine Wendeltreppe. Und wenn man jetzt schaut, genau gespiegelt, auf der anderen Seite sieht man dann das Licht durch. Ja. Dort ist auch, und genauso im ersten Saalteil ist das auch.
Okay, dürfen wir mal raufgehen?
Freilich.
Super.
Was für ein Abenteuer. Der Besuch in Admont ist wirklich beeindruckend. 60.000 bis 70.000 kommen pro Jahr. Wobei, man muss sagen, pro Halbjahr. Denn man kann von Ostern bis Ende Oktober Admont besuchen und dann natürlich zu Weihnachten. Da gibt es einen schönen Weihnachtsmarkt mit toller Atmosphäre. 950 Jahre gibt es das Kloster. Man ist also 2024 im Jubiläumsjahr. Wir haben uns von Pater Egon noch ein bisschen die verschiedenen Dauerausstellungen zeigen lassen. Die spannen sich thematisch vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Besonders das neue Kunsthistorische Museum mit der Sonderausstellung zur Gegenwartskunst solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das Konvent besteht derzeit aus 26 Mönchen. Das Stift betreut 26 Pfarren und betreibt ein Stiftsgymnasium mit über 400 Schülerinnen und Schülern. Und außerdem sind in den Wirtschaftsbetrieben rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Zum Beispiel auch im Weinbau, denn die Admonter Benediktinermönche haben auch eine über 800-jährige Weinbautradition. Nicht weit von der österreichischen Grenze entfernt in Slowenien liegt ihr Weingut und Pater Egon lud uns dann auch noch zu einer wunderbaren Weinverkostung im Stift ein. Ihr könnt euch vorstellen, es wurde feuchtfröhlich. Genauso wie am Abschlussabend unserer Reise, den wir mit all unseren Partnerinnen und Partnern vom Steirischen Tourismus und Standortmarketing im Gasthaus Kamper in Admont gefeiert haben. Auch eine unbedingte Besuchsempfehlung von uns. Da packt die ganze Familie mit an. Papa, Mama, Tochter, Sohnemann. Traditionelle Gerichte könnt ihr da genießen. Saisonale Klassiker wie Steinpilze oder Schwarzbeeren. Und das tolle Salat und Kräuter kommen aus dem eigenen Garten. Also, wenn ihr da vorbeischaut, Grüße an Albert von uns, der macht wirklich einen Riesenjob hinterm Herd mit seiner Family. Ja, wir sind am Ende unserer Reise. Conny und mir hat es wie auch im letzten Jahr unheimlich Spaß gemacht. Wir danken allen, denen wir diesen tollen Genusstrip zu verdanken haben. Nicht nur Michi Feiertag und Eli Perl für die Organisation, auch den Partnern in den Erlebnisregionen Tourismusverband Murtal, Schladming-Dachstein-Tourismus, dem Tourismusverband Ausseerland, Salzkammergut und im Gesäuse. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat auch euch da draußen Spaß gemacht, quasi mit euren Ohren uns zu begleiten. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr und sagen, pfiat euch aus der wunderschönen Steiermark. Macht's gut, ciao.